Also den Flow würde ich vielleicht aus dem Titel nehmen.
Ja.
Weil den kann man vielleicht erwähnen, aber
genau.
Ist, glaube ich, weiß ich nicht, ist, glaube ich, muss. Also ich, den hatte ich ganz am Anfang im Titel, weil wir da ja auch drüber gesprochen haben, aber ich würde sagen, den müssen wir nicht in den eigentlichen Titel packen.
Schon geändert.
Ja, sehe ich. Und es sogar ist, von wem?
Es ist immer wieder faszinierend. Hammer, ne?
Also wie, das ist echt unglaublich. On the fly werden hier Sachen geändert und dann steht dann darüber, dass in grün, dass du das warst. Das ist wirklich herrlich.
Ja, schöne neue Medienwelt.
Schöne neue Medienwelt, ja.
Ja, dann reden wir doch mal ganz spontan über
Medien.
Medien, ne?
Medien.
Medien, ne?
Medien.
Medien, ne?
Medien.
Medientheke.
Ja, herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 3 der Medientheke. Aus aktuellem Anlass. Und ja, umweltbedingt, diesmal nicht mit einem Doktoranden oder Professor der Medienwissenschaft, sondern mit einem Studenten der Medienwissenschaft. Ja, herzlich willkommen, Tim Kraus.
Hallo.
Du bist hier als ja Movie-Watchdog-Experte aus diesem Podcast, den wir ja auch hier im Rahmen des Instituts für Medienwissenschaft produzieren, kennen wir dich. Und wir beide machen auch gemeinsam den Technologie-Podcast Apple und Ei.
Ganz genau.
Und im Rahmen dessen der letzten Ausgabe von Apple und Ei haben wir auch über ein Phänomen gesprochen, was jetzt eben in Deutschland auch Einzug hält, nämlich das Streaming.
Ja, in dem Fall haben wir uns da länger über ein Dienst unterhalten, der jetzt gerade im letzten Monat neu in Deutschland eingeführt wurde, mit dem, wie wir auch schon im letzten Podcast festgestellt haben, etwas albernen Namen Watch Ever, aber inhaltlich gefällt uns das grundsätzlich ganz gut, was da gemacht wird. Und in dem Zusammenhang hatten wir dann auch kurz über Netflix gesprochen. Und das soll heute noch ein bisschen ausführlicher geschehen, beziehungsweise vor allen Dingen mit einer Entwicklung, die Netflix im letzten Monat durchgemacht hat, beziehungsweise die möglicherweise, das mal als These, die Sehgewohnheiten weiter verändern wird. Und zwar geht es konkret um die sogenannte Original Series, wie sie es selber nennen, auch House of Cards. Inhaltlich wollen wir da eigentlich, also storytechnisch wollen wir da eigentlich gar nicht drüber sprechen, sondern über zwei hauptsächliche Dinge. Einmal die wirtschaftliche Seite, welche Veränderungen sich dadurch ergeben, und als zweites dann die ästhetische Seite, vor allen Dingen auf der Zuschauer-Rezipienten-Seite. Und dazu kurz zusammenfassend, worum es geht. Also House of Cards ist ein Remake eines BBC-Vierteilers von 1990. Im Grunde geht's dabei um einen Politiker und dessen Umfeld, ohne, wie gesagt, zu viel auf Inhalt einzugehen oder gar was zu spoilern oder was zu spoilern, was wir noch gar nicht spoilern können, weil wir es noch gar nicht gesehen haben. Aber es geht darum, dass dieses Remake zum einen produziert wurde und in Auftrag gegeben wurde von Netflix, die eben normalerweise als oder bis dato als Provider für Medieninhalte, als Verteilstation, als Distributor aufgetreten sind. in Form von DVDs am Anfang und in den letzten Jahren mehr und mehr in Form von Streaming. Und die treten jetzt als Produzent, als Fernsehproduzenten auf und lassen eigenes Programm produzieren, das sie dann auch dementsprechend exklusiv vertreiben. Jetzt ist das so, dass das ja noch nicht so sehr revolutionär ist. Also dass ein neuer Produzent auftritt, ist ja jetzt nicht so spektakulär. Aber und da sind wir dann bei der Form, in der das geschieht, nämlich sie gehen hin oder sie sind hingegangen und das soll auch für die weiteren, es gibt noch weitere Serien, die in Produktion sind, im Auftrag von Netflix, dass sie hingegangen sind und die 13 Episoden, die diese Serie hat, in einem Block an einem Tag den Zuschauern oder ihren Nutzern zur Verfügung gestellt hat.
Genau. Ich würde da kurz einhaken wollen. Und vielleicht sollten wir auch nochmal für die Zuhörer, die vielleicht nicht so mit diesen Internettechnologien vertrauen sind, nochmal klar machen, dass also Netflix eben von einem Leihbetrieb, der über das Internet funktioniert, indem man sich eben DVDs hat zuschicken lassen, eben gewandelt hat zu einem sogenannten Streaming-Dienst. Und das heißt also, mit einer Box oder einem dementsprechend ausgestatteten Fernseher mit Internetanschluss hat man quasi die Möglichkeit, Inhalte von Netflix übers Internet zu streamen und sich auf seinem Fernseher anzuschauen. Das sollte man vielleicht nochmal so festhalten, wie dieser technische Ablauf ist.
Genau. Oder sonstigen Endgeräten, also neben dem Fernseher und den diversen Spielekonsolen geht das eben auch auf Telefone und Tablet-PCs und sonstiges.
Genau, und diese Technologie hat das quasi so ein bisschen für die Amerikaner so die altbekannte TiVo-Box ein bisschen abgelöst. Das war eine Box, mit der man eben Fernsehinhalte aufzeichnen konnte und dann eben später gucken konnte. Also im Grunde ein digitaler Festplattenrekorder.
Der auch Programm ja antizipativ aufgenommen hat. Das ist vielleicht auch was Netflix ja auch übernommen hat oder was Netflix ja auch inkorporiert hat, nämlich wenn Ihnen das gefallen hat, könnte Ihnen auch das gefallen. Und TiVo da hatte ja diesen Algorithmus, dass bestimmte Serien, wenn man ein bestimmtes Programm für sich selber ausgesucht hatte, dass sie dann auch Vorschläge gemacht haben für weiteres Programm oder Sendungen, was einem gefallen könnte.
Genau, und diese Netflix Queue, also diese Liste mit Vorschlägen, aber auch eben vom Benutzer gemerkten Filmen oder Serien, die man mal anschauen wollte, die hat jetzt eben dazu geführt, dass man quasi ein bisschen so wieder dieses Laid-Back-Phänomen hat. Das heißt, man kann eigentlich nur den Fernseher anmachen, dieses Gerät ist an und man kann sich einfach ein bisschen davon berieseln lassen, was uns dann eben auch zu einem Bild, was wir auch jetzt in die Shownotes packen wollen, was du auf Reddit gefunden hast, führt, dass nämlich dann eben die verschiedenen Internetdienste eben mit den 7 Todsünden in Verbindung brachte und vielleicht als exemplarisch ist also Envy, also Neid, das ist also quasi dafür ist die beste Plattform eben Facebook. Pride, Stolz ist das, was man eben so in die Welt hinaus zwitschert, also der Dienst Twitter. Und Netflix ist eben als Sloth dargestellt, in dem halt eben auch die jeweiligen Insignien und im Grunde Schriftzüge an diese Grafiken eben angepasst werden. Und Netflix ist eben dann eben in dem Sinne die Faulheit. Und und dieses faule Weggucken können, wo du jetzt eben auch schon eingehakt hattest, hat Netflix quasi jetzt mit dieser neuen Serie House of Cards noch einmal verstärkt. Ein erster Aspekt eben jetzt, dass sie es selbst produzieren und zweiter Aspekt eben, und da hatte ich dich ja kurz dann unterbrochen, dass jetzt eben alle 13 Episoden dieser neuen Serie auf einmal zur Verfügung standen.
Genau. Also anders als bei Broadcast Television oder auch bei Cable Television, also sprich, wir sind hier im amerikanischen Umfeld, deswegen nennen wir dann auch dementsprechend die amerikanischen Sender, würde ich sagen. Also sprich, wenn man NBC oder CBS oder ABC oder Fox, jetzt haben wir sie alle vier, die haben eben ihr Programm und ihren Schedule und teilen dementsprechend oder befüllen ihr Programm dementsprechend mit den Serien, die sie so aufteilen, dass das in das restliche Programm passt. Genauso wie das bei HBO der Fall ist oder bei Showtime oder sonstigen Kabelanbietern, die eben hingehen und Serien ja auch in Eigenregie produzieren. Das ist ja auch, also das ist sozusagen der Schritt, der jetzt bei Netflix stattfindet, dass man Originalserien für sich selbst produziert. Das haben wir bei HBO schon relativ lange. Dementsprechend bekannte Produktionen sind dann sowas wie Die Sopranos oder The Wire oder aktuell Game of Thrones, dass dementsprechend dort eigenes Programm hergestellt wird und das wird dann bespielt. Gerne bei HBO ist das der Sonntag, wo eben diese besonderen Ereignisse, die dann eben für Montagmorgen das Watercooler-Gespräch befüllen, gesendet werden. Und bei Netflix ist das jetzt der Fall, dass man hingegangen ist und alle Episoden zugleich herausgebracht hat. Die konnten, also das ging dann einher mit einem freien Wochenende für alle diejenigen, die einen dementsprechend ausgestattetes Endgerät hatten. Also das war dann auch, da musste man sich nur anmelden und das wäre dann dementsprechend umsonst gewesen. Und dieses freie Wochenende war so als Teaser oder als Einstieg für Neukunden gedacht, die dann dementsprechend mit dieser neuen Serie da einsteigen können. Und das Interessante daran ist, finde ich, dass für Netflix ja diese Art und Weise, das Programm rauszubringen, gar nicht so neu ist, weil das Programm, mit dem sie sonst auftreten, nämlich, und vielleicht ist die Bezeichnung Programm auch nicht ganz korrekt, aber lassen wir es mal so, dass sie hingehen und ansonsten ja Serien und Spielfilme und Dokumentationen und sonstiges in ihrem Programm haben, so ist es dann vielleicht besser formuliert, dass wenn sie hingehen und Serien von anderen Produzenten rausbringen, dann passiert das ja auch genau auf diese Art und Weise. Also sprich, das wird, eine Serie ist komplett verfügbar oder eine Staffel ist dementsprechend komplett verfügbar. Also das Programm wird nicht nacheinander oder die einzelnen Folgen werden nicht nacheinander zur Verfügung gestellt. Also für Netflix selbst ist das gar nicht so neu, dass die Sachen so zu veröffentlichen.
Ja.
Aber das Neue ist daran eben, dass man eine neue Originalproduktion eben entgegen der Gesetze des normalen Fernsehens eben nicht wochenweise verteilt, sondern in einem Paket.
Und das ist jetzt, glaube ich, auch das Interessante, was jetzt auch dann eben so ein, ja, ich will nicht sagen Sturm der Entrüstung, aber zumindest eine, also es wurde zumindest von den etablierten Medium Fernsehen halt wahrgenommen, dass Netflix jetzt quasi da die Bühne betreten hat in Amerika und wurde dementsprechend auch, es wurde gutiert, dass es ja schön ist, dass die eben jetzt so hochklassiges Fernsehen auch in der Lage sind zu produzieren. Haben aber dann auch gleichzeitig dann die Frage gestellt, ja, aber wir wissen ja gar nicht, ob das jetzt überhaupt ein Erfolg ist.
Genau. Das ist auch von Netflix so gewollt, weil sie im Vorhinein und auch nachdem dann gesagt wurde, ja, wir wissen nun mal nicht, ob es ein Erfolg ist oder nicht, weil sie keinerlei Zahlen zu Nutzung oder Abrufen herausgegeben haben, was auch im Sinne und im Geiste dieser Programmierung ja auch relativ sinnlos wäre, weil eine dieser Neuerungen, die damit einhergehen, ist ja, würde ich sagen, dass der Zuschauer nicht unbedingt dann sich nicht mehr vorschreiben lassen muss, wann er Programm konsumiert, sondern wie dann auch der CEO von den Namen habe ich jetzt vergessen, aber der Vorname ist glaube ich Reed, wie der CEO von Netflix auch sagte, das macht keinen Sinn, das zu messen am ersten Wochenende oder sozusagen, es gibt ja keine Ausstrahlung in dem Sinne, also macht es auch nicht wirklich Sinn zu schauen, wie viele Leute haben jetzt am ersten Tag sich oder mit Veröffentlichung sich eine oder alle Folgen angeschaut, weil es Netflix ein anderes Geschäftsmodell hat als klassisches Fernsehen, nämlich klassisches Fernsehen, Broadcast Television verkauft Zuschauer an Werbende, also es wird Werbung dementsprechend geschaltet in den Sendungen und wenn eine Sendung viele Zuschauer hat, können dementsprechend andere Preise genommen werden, als wenn eine Sendung keine Zuschauer hat. Und davon ist dann dementsprechend auch abhängig, ob Programm weiter produziert wird oder nicht. Also wenn da nicht ausreichend oder eine nicht ausreichende Anzahl von Zuschauern sich die Sendungen anschauen, dann werden sie dementsprechend abgesetzt. Wo wir dann als Einschub bei einem weiteren Netflix-Phänomen sind, nämlich dass Netflix neben jetzt dieser Eigenproduktion und des neuen Programms House of Cards eben auch hingegangen ist und eine ehemals Broadcast-TV-Serie, nämlich Arrested Development, dort eine vierte Staffel produzieren lässt oder produzieren hat lassen, die im Mai bei Netflix dann im Programm sein wird. Und dieses als Phänomen, das, was wir auch schon bei DVDs ja gesehen haben, dass beispielsweise die Fox Serie Family Guy, ich glaube, die wurden inzwischen zwei oder dreimal abgesetzt. Dann waren aber die DVD-Verkäufe so gut, dass man sich immer wieder damit ein gutes Argument hatte, neu wieder ins Programm genommen zu werden. Und hier passiert das eben bei einem neuen Produzenten, sprich bei Netflix, die hingegangen sind und diese abgesetzte Serie, die ja auch schon relativ lange abgesetzt ist. Ich glaube, 2006 ist da das Ende der dritten Staffel. Da jetzt immerhin 7 Jahre später neue Folgen produziert werden. Arrested Development war einer der großen Hits auf Netflix, wo viele Leute hingegangen sind und sich vielleicht auch konkret für diese Serie Netflix angeschafft, in Anführungsstrichen haben. Also das ist ja eine Monatsmiete, die man da abgeben muss, aber die eben hingegangen sind und da Netflix als für sich entdeckt haben in diesem Rahmen.
Ja, und Netflix hat quasi als Testballon vor jetzt dem angekündigten Arrested Development und jetzt dem gezeigten House of Cards eine norwegisch-amerikanische Koproduktion mit dem Namen Lilyhammer, eine 7-teilige Serie quasi in dieser Form als erste Serie, als Testballon so herausgebracht, die nirgendwo anders lief und im amerikanischen Fernsehen, haben das quasi auch ähnlich gehandhabt, dass also eben alle 7 Folgen dieser Serie sofort dann verfügbar waren. Und das hat eben dann die Leute auch ermöglicht, quasi, wenn sie wollten, innerhalb, also diese 7 Stunden, sagen wir mal grob gerechnet, auch herunterzugucken. Und bevor wir jetzt zu diesem Phänomen des Binging kommen, möchte ich nochmal eben drauf nochmal zusammenfassen, dass das quasi eine neue Form des Medienkonsums halt eben darstellt und auch möglich macht, die aber eben dann den etablierten Sendern eben Schwierigkeiten bereitet, weil man in dem Sinne ja auf diesem Terrain überhaupt nicht konkurrieren kann. Zumindest nicht in dieser altbewährten Form.
Genau, also weil das nicht deren Geschäftsfeld ist.
Ja.
Wenn man das so trennen will. Also das für denjenigen, der zu Hause sitzt, ist das erstmal ja nicht so unterschiedlich, aber das sind zwei ziemlich unterschiedliche Geschäftsfelder, die dahinterstehen.
Ja.
Bei dem einen ist das werbefinanziert oder eben im Fall von HBO dann auch abonnentenfinanziert. Also deswegen ist die Nähe vielleicht von Netflix zu HBO gar nicht so weit. Aber das ist der nächste Schritt, den HBO eben nicht gegangen ist, ihr Programm en bloc rauszubringen, sondern jetzt durch On-Demand-Service kann man solche Sachen en bloc rausbringen und dementsprechend verändern sich dann auch Sehgewohnheiten.
Ja, und du hast in die Shownotes der Sendung auch eben noch den Hinweis gepackt, dass eben jetzt Netflix auch eben eine Altersgruppe abholt, die sich eigentlich immer mehr von diesem regulären Fernsehprogramm verabschiedet. Dieses Phänomen sehen wir ja auch schon hierzulande, dass halt eben junge Leute, Schüler, Studenten quasi Fernsehen gar nicht mehr so gewohnt als eben Programmflow konsumieren, sondern dass sie sich eben ihr Programm über das Internet selbst zusammenstellen, indem sie halt eben YouTube konsumieren, verschiedene andere Quellen nutzen, über Twitter oder Facebook von Freunden auf Sendungen aufmerksam gemacht werden, die dann eventuell zum Teil in den Mediatheken der Sender noch liegen und im Internet sozusagen abrufbar sind. Und deine Zahlen sind hier dann eben, dass also die Hälfte der Konsumenten zwischen 18 und 24, ich vermute mal, das sind jetzt Zahlen, die sich dann auf Amerika beziehen, ja. Dass diejenigen eben, wenn sie Fernsehen, die Hälfte davon über das Internet Netflix konsumieren, was ja dann eine gigantische Zahl ist.
Das ist schon, würde ich sagen, eine Menge. Also das werden nicht wenige sein.
Und da ist es dann eben auch dann eben irrelevant, was sie gucken und zu welchen Quoten sie was gucken. Beziehungsweise in der Auswertung wird das dann für Netflix auch schon mal interessant sein. Aber wenn sie einfach schon eine so große Zahl von Abonnenten haben, bedeutet das, dass sie halt eben dementsprechend regelmäßig eben Geld bekommen. Und mir dann eben erklärt das jetzt auch, warum sie jetzt diesen Sprung gemacht haben von so einem ja Wegguck-Kanal oder Stream sozusagen jetzt zu einer, ja im Grunde jetzt zu so einem Player werden, der eben auch Content produziert.
Ja, und das ist natürlich auch für das reguläre Fernsehen in absehbarer Zeit ein Problem, würde ich sagen. Weil, und das ist ja auch schon zu beobachten, wenn man sich vor, sagen wir mal, 10 Jahren die Zahlen der Top-Sendungen der Woche anschaut, dann hat man sowas wie CSI, die mit 30, 35 Millionen Zuschauern pro Folge rechnen konnten. Jetzt sind die Zahlen 10 Jahre später für die Top-Sendungen um ein Drittel reduziert. Also erfolgreiche Sendungen, gerade so Krimi-Formate oder jetzt in dem Fall, also ein Beispiel, was eben genannt wurde, war NCIS, also eine auf CBS laufende, ja auch forensische Medizin, Militär, weiß ich nicht, Sendung.
Ja.
Und die haben im Schnitt eben 20 Millionen Zuschauer.
Ja.
Und das ist die Top-Sendung von, da ist dann immer noch der Unterschied zwischen scripted und unscripted. Also sprich Footballspiele und American Idol oder X-Factor oder wie es auch immer heißt, haben dann natürlich noch andere Zahlen. Aber für eine TV-Serie sind das sozusagen, ist das jetzt die Oberkante.
Ja.
Und die liegt nun mal um ein Drittel niedriger als vor 10 Jahren.
Ja, und ich dachte jetzt im ersten Moment, dass das im Grunde eventuell auch jetzt so ein Paradigmenwechsel ist, dass quasi es in dem Sinne jetzt kein Fernseh-Event mehr gibt. Aber das ist ja eben falsch. Der Event verlagert sich und wird eben in einer anderen Form konsumiert und eben auch rezipiert, weil er eben jetzt nicht mehr ein Ereignis zu einer festen Zeit ist, sondern man spricht dann eben von einem längeren Zeitraum, wo eben dann am Watercooler sich dann trotzdem getroffen wird und dann eben ausgetauscht wird. Das hast du auch in einem Artikel dann auch nochmal festgestellt, dass die Diskussionen jetzt dahingehend dann eben laufen, dass man sagt, okay, bei welcher Folge bist du denn gerade?
Genau, also dass sich sozusagen das Social Viewing, wie es genannt wird, auch verändert. Und man, um Spoiler zu vermeiden, sich erstmal austauschen muss, wo man sich gerade befindet. Anders als, was weiß ich, montags morgens lief, oder am Montagmorgen trifft man sich am Watercooler und kann dementsprechend über die letzte Folge Sopranos sich unterhalten und weiß, wie viel, wenn die Person diese Folge geguckt hat, bei welcher Folge sie ist. Also das dementsprechend, das ist das Programm und das wird dann dementsprechend relativ gefahrlos am nächsten Tag darüber diskutiert werden, ohne dass man da Probleme mit Spoilern bekommt.
Da würde ich gerne kurz einhaken und kurz erwähnen, was mir jetzt am Wochenende passiert ist. Ich habe quasi einen Artikel über eine aktuelle Folge der von mir sehr geschätzten Serie Person of Interest gepostet. Ein Artikel, der eben diese aktuelle Folge sehr lobt. Das habe ich quasi markiert. Das heißt, führt dann bei mir dann automatisch dazu, dass das dann eben dann auch gleich bei mir auf der Facebook-Seite gepostet wird. Und ich hatte aber zu dem Zeitpunkt die Folge noch gar nicht gesehen. Habe aber dann über die sozialen Medien bereits schon eine Rückmeldung bekommen, wo mir quasi bescheinigt wurde, dass diese Sendung wirklich gut ist, also von meinem Freundeskreis, was mich dann wiederum dazu getrieben hat, darauf zu drängen, die möglichst schnell zu gucken, weil das für mich dann einfach auch nochmal eine Wertung zweiter Ordnung war. Das heißt also, wenn der Freundeskreis schon sagt, das ist eine tolle Folge, dann muss die sehr gut sein, also muss ich das auch schauen. Und genau da kann man vielleicht auch eben ablesen, wie sich eben jetzt die Sehgewohnheiten beim Medium Fernsehen, von dem ich da immer noch auch sprechen möchte, eben jetzt wandeln.
Ja, würde ich, also wir haben eben dieses Phänomen, dass zum einen durch neue Kommunikationskanäle man ganz anders über diese Sendungen kommuniziert. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man eben mit dem Neuen, das ist vor allen Dingen eben jetzt erstmal im amerikanischen Zusammenhang der Fall, weil in Deutschland wahrscheinlich irgendwer wieder irgendwelche rechte Probleme hat oder sonst irgendwas. Aber dass eben die Möglichkeit, eine Serie innerhalb von einem Tag oder eine komplette Staffel einer Serie innerhalb von einem Tag zu konsumieren, was eben dann in den Artikeln, die wir dazu uns angeschaut haben, als Binging bezeichnet wird. Sowas wie überfressen oder ja halt alles in sich auf
nehmend. Genau, also im Grunde stopft man Serienfolgen in sich hinein, konsumiert sie eben nicht so wie in den Programmflow oder Programmschemata vorgegeben, sondern das Phänomen kam halt eben dahingehend auf, dass eben Serien, die im Fernsehen liefen, auf DVD veröffentlicht wurden und dass die Leute dann eben anfingen, dann diese ganzen DVD-Boxen quasi am Stück zu konsumieren. Und das hat jetzt eben durch diese Veränderungen der Medienlandschaft mit Netflix dazu geführt, dass eben dann da staffelweise die Sachen zur Verfügung stehen und man quasi eben dann an einem Wochenende dann mehrere Staffeln sogar einer Serie konsumieren kann, wenn man es will. Und
das ist, glaube ich, ja, ganz kurz, das ist, glaube ich, einer der entscheidenden Punkte, nämlich wenn man es will.
Genau.
Und das ist das, was sozusagen auch das Neue ausmacht, nämlich dass man sich das Programm selber gestalten kann, sehr viel einfacher, als das früher der Fall war. Also klar, sobald es DVD-Boxen von TV-Serien gibt, gibt's die Möglichkeit, hinzugehen und abzuwarten und die dann auch dementsprechend an einem Stück oder nahezu an einem Stück zu sehen. Gerade so Serien wie 24 sind da mit für verantwortlich, würde ich sagen, da die eben gerade darauf angelegt sind, was dann hier als Long Drama bezeichnet wird. Also es ist nicht eine abgeschlossene Folge mit einem Monster der Woche, sondern es ist ein im Grunde eine Geschichte, die aufgeteilt ist in bei 24 24 Folgen, jetzt in dem Fall bei House of Cards eben in 13 Folgen oder bei sonstigen, also sowas wie Boardwalk Empire oder Sopranos. Klar kann man die noch einzeln konsumieren, aber es ist sehr viel stärker angelegt, an einem Stück auch geschaut zu werden. Und oder nicht angelegt, nicht unbedingt angelegt, aber zumindest bietet es sich dementsprechend an.
Man sollte vielleicht auch noch mal zu dem Phänomen erklären, dass das eben dann in da eben zum Großteil die Serien eben noch in dieser bestehenden Struktur arrangiert und strukturiert worden sind im Entstehungsprozess, heißt das eben, dass eben von Folge zu Folge es meistens eben so konzipiert wurde, dass eben entweder Cliffhanger eingebaut wurden oder eben Dinge so konstruiert wurden, auf Spannung geschrieben, dass man eben dann bereit ist, nächste Woche wieder einzuschalten. Und wenn man jetzt eben diese zeitliche Spanne auslässt und dann eben die Folge und Folge um Folge aneinander reiht, gibt es dann eben da wohl dann eben so diesen emotionalen dieses Phänomen beim Rezipienten, dass es quasi wie so eine Art Überdosis wirkt. Das heißt also, die Erfahrung, die Immersion in die Serie ist eine viel, viel stärkere. Und das sorgt eben dafür, dass man quasi so einen Serienhigh bekommt, der halt eben dazu führt, dass man sich ganz stärker noch mit den Figuren identifiziert, viel mehr stärker der Handlung folgt und dass dieses gesamte Erlebnis quasi eine immense Steigerung erfährt. Also das lässt sich quasi im Film vielleicht nur übertragen, eben wenn man es gibt jetzt ganz oft, wenn irgendwelche Teile von Filmtrilogien oder so etwas gezeigt werden, wo man dann eben dann auch, wenn dann der neue Teil ins Kino kommt, dass man eben die anderen Teile im Kino dann auch nochmal zeigt. Das ist ein ähnliches Phänomen, dass man quasi so eine Überdosis quasi bewusst sucht im Medienkonsum.
Ja, und also das wird auch nicht ganz unkritisch gesehen. Also zum einen von den Produzenten, die da so ein bisschen irritiert auch erst wohl waren und jetzt auch ihr Programm, also das ist jetzt bezogen auf Arrested Development, dass Herr Hurwitz, der da Produzent von Arrested Development ist, dementsprechend auch genau deshalb die Strukturen verändert hat der Serie. Aber auf der ästhetischen Seite des Programms selbst führt das natürlich dazu, dass zum einen, gerade im Vergleich zu Broadcast Television, man nicht mehr die Act Breaks braucht, die es bei werbefinanzierten Fernsehen braucht, die ja, wenn man das ohne Werbung sieht, sprich sich eine DVD-Box anschaut, ja immer sehr künstlich wirken. Dann wird dann plötzlich der Schirm schwarz und dann geht's dann weiter. Also künstlich, diese künstliche Struktur, die erzeugt wird, einfach durch die zwei oder drei Werbebreaks, die da sein müssen. Also das wird sich verändern und hat sich auch schon verändert. Ich meine, das hat sich auch schon bei HBO oder ähnlichen Anbietern verändert. Aber da gibt's immer noch den Cliffhanger am Ende der Folge, der dementsprechend dafür sorgt, oder am Ende der Staffel, der dementsprechend dafür sorgt, dass ich nächste Woche oder nächstes Jahr bei HBO ist das dann ja oftmals so, dass da ja irgendwie 9 oder 10 Monate zwischenliegen, bis dann die neue Folge kommt, dass sowas erstmal, also zwischen den Staffeln möglicherweise schon noch, aber nicht mehr zwischen den einzelnen Folgen benutzt wird. Und in einem Artikel sprachen sie eben von der Novelization, also der Romanisierung oder der Übertragung oder einer sehr viel einer anderen Struktur als Fernsehen, sondern die eher angelegt ist an den Roman und nicht zufällig heißen die einzelnen Folgen von House of Cards Chapters.
Mhm.
Also das sind eben Chapter 1 bis 13. Und das ist das eine, was auf der ästhetischen Seite sich verändert hat, würde ich jetzt sagen, schon. Also von dem, was wir gelesen haben. Und was sich auch noch weiter verändern wird. Also die Produzenten reagieren drauf und ja, die Zuschauer schauen es ja dementsprechend auch so. Also es ist wohl so, dass an diesem ersten freien Wochenende viele Leute hingegangen sind und das am Stück geschaut haben. Zumindest von dem, was die Reaktion in den sogenannten sozialen Medien vermuten lässt. Also Zahlen von Netflix haben wir nicht, aber wir haben die Reaktionen aus Twitter und Facebook und sonstigen, die damit wo man dadurch ablesen kann, wie die Leute konsumiert haben.
Und das fand ich auch interessant, dass da einige Leute so gelesen haben, dass sie quasi diesen Trend und diesen Boost, den an diesem Wochenende stand, als Event gesehen haben, der dann natürlich auch total schnell wieder abflachte, weil viele dann eben nur dieses freie Wochenende das dann eben konsumiert haben, weil sie es konnten. Und ist jetzt so sehen, dass es jetzt aber dementsprechend dann mittelfristig oder ein Misserfolg dann doch ist, weil eben dann noch nicht genug Momentum erzeugt wurde, um die Leute zu begeistern. Und ich glaube, das ist einfach eine falsche Lesart, weil eben es geht jetzt nicht darum, ob die Leute das jetzt in diesem ersten Monat geguckt haben oder in den ersten 3 Monaten oder so, sondern man kann das dann wirklich in Jahren messen. Also man kann nach einem Jahr vielleicht mal schauen, wie viele Leute haben es denn jetzt geguckt.
Genau.
Und danach ist dann vielleicht ein Erfolg zu bemessen.
Und natürlich ist auch relativ schwer abzusehen oder zu interpretieren. Die Zahlen sind nicht ganz einfach zu interpretieren, glaube ich, weil kommt jemand oder meldet sich jemand bei Netflix neu an, nur um diese Serie zu sehen, und bleibt dann dementsprechend dabei. Das ist ja sozusagen das, was Netflix geschäftlich interessiert, nämlich dass Monat für Monat dementsprechend, jetzt im Moment sind es glaube ich 27 Millionen Abonnenten den Service abonnieren. Und da muss man eben schauen, ob diese Kombination oder ob diese ob dieser Kausalzusammenhang hergestellt werden kann. Das ist das, was glaube ich das so ein bisschen ein Problem ist, um zu bewerten, wie erfolgreich eine Serie ist. Also wenn man sich die Zuschauerzahlen von HBO-Serien anschaut, dann sind die ja auch im Vergleich zu Broadcast-Television immer noch größtenteils vollkommen lächerlich.
Ja.
Also wenn dann da eine Sendung, ich glaube, so ein Schnitt von 3-4 Millionen ist dann schon wirklich hoch. Und das sind ja Zahlen, die dann irgendwie gerade mal ein Fünftel von dem sind oder noch weniger, was Broadcast Television liefern kann. Aber das ist, glaube ich, sowas, was nicht so wirklich, was gerne so als, naja, aber das guckt ja keiner. Oder gucken ja nicht viele, also keiner sind 3 Millionen ja nicht, aber das ist nun mal das Problem. 300 Millionen Amerikaner, dann weiß ich nicht, wie viele Haushalte und davon gucken dann 3 Millionen eine Folge Sopranos oder Boardwalk Empire. Aber der Zusammenhang, der eben, also dieses Argument zwischen es haben gar nicht so viele geguckt, und war es ein Erfolg oder ein Misserfolg, den kann man, glaube ich, relativ schlecht messen. Und deswegen würde ich sagen, ist sehr viel relevanter ein Phänomen, nämlich das, was du gerade genannt hast, nämlich dass ein Medienhype und ein sowas wie Momentum gibt, wo Leute erstmal auch drauf aufmerksam gemacht werden, dass es sowas gibt. Das kommt natürlich auch noch dazu, dass man erstmal hingehen muss und den Leuten sagen muss, dass es Netflix gibt. Und alle Artikel, die darüber geschrieben wurden jetzt, sind ja auch im Grunde Free Advertising.
Mhm.
Also das ist auch alles freie Werbung, sobald da jemand, und das wäre dann das sozusagen das zweite Problem, das, was auch immer bei, oder was gerne eben bei so Serien wie Mad Men angeführt wird, da reden jetzt die Kulturseiten der großen Zeitschriften und Zeitungen drüber, oder größtenteils ja Internetseiten. Aber das gucken nicht viele Leute. Also das ist sozusagen ein Medien- oder ein relativ begrenzter Teil, der diese Serien dann konsumiert. Die machen dann irgendwie einen ganz, ganz großen Anteil von Diskussionen aus, aber effektiv geschaut wird es dann von relativ wenigen Leuten. Und das ist natürlich was, was nicht so sehr oder auch nicht wirklich gemessen werden kann. Mhm. Also ist die Frage, sind die Leute gekommen wegen House of Cards und sind sie geblieben aufgrund des restlichen Programms? Was wohl im Moment auch, also jetzt, also oder zwischenzeitlich problematisch war, weil Lizenzen ausgelaufen sind und Programm oder Serien wieder aus dem Programm genommen oder Serien und Filme wieder aus dem Programm genommen wurden. Aber dass dieses, also jetzt gibt's beispielsweise einen Exklusivvertrag mit Disney. Ab 2015 oder 16 werden eben Disney-Filme exklusiv auf Netflix dann dementsprechend vertrieben, wo dann sich auch direkt die Aktie gefreut hat und all diese Dinge, die damit zusammenhängen.
Genau, und diese Neubewertung von Netflix ist sicherlich dann auch der größte Profit, den Netflix jetzt durch dieses Phänomen im Grunde einstreicht.
Würde ich auch sagen.
Also die Beobachtung, die ich vorher gemacht habe, war, dass Netflix so als ein etwas besseres YouTube erst gesehen wurde. Das heißt also, es ist so ein Internetanbieter, der macht irgendwas. Da müssen wir uns noch keine Sorgen machen, seitens jetzt der etablierten Sender. Und mit diesem Coup quasi jetzt eben eine von eben Kevin Spacey produzierte, von David Fincher inszenierte und eben mit Kevin Spacey in der Hauptrolle agierende Serie jetzt eben zu bekommen, exklusiv, hat Netflix jetzt quasi so in das Pantheon eben zu den hochklassigen oder Sendern sozusagen gehoben. Und das ist ja schon auch etwas, was erstmal zu schaffen ist. Und das haben sie jetzt damit eben so konstruiert. Und was ich interessant fand, ist, dass auch dann eben selbst die Produzenten erst verunsichert waren. Also das wollte ich noch kurz erwähnen, dass eben Kevin Spacey, ich beziehe mich jetzt hier wieder auf Framerate, einem Podcast, wo eben Dana Brunetti, einer der Produzenten und Mitarbeiter von Spacey, eben darüber Aussage gemacht hat, wie jetzt eben House of Cards zustande kam bei Netflix. Spacey lebt halt in London, hat keinen Zugang zu Netflix und wusste überhaupt nicht, wer da jetzt was produzieren will und was wollen die denn und wer ist das überhaupt? Und eben sein Produzent und Mitarbeiter hat ihm dann einfach gesagt, mach das bloß, das ist eine große Sache. Und dementsprechend kam dann eben Spacey mit Netflix zusammen. Und die Produktionskosten sollten vielleicht auch nicht unerwähnt bleiben, das ist auch ein wichtiger Punkt. Also die Produktionskosten belaufen sich eben auf unglaubliche 100 Millionen Dollar. Allerdings für zwei Staffeln, was dann auch schon wieder deutlich macht, dass Netflix da eben jetzt auch schon sehr große Hoffnungen hineingesetzt hat.
Also es gibt ein bisschen unterschiedliche Angaben zu diesen Zahlen, also in den Sachen, die wir da durchforstet haben. Mhm. Aber im Endeffekt ist es wohl wirklich so, das, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass wir ungefähr von 3 Millionen Dollar pro Serie ausgehen, also pro Folge ausgehen können. Und insgesamt sind es 26 Folgen, also für 100 Millionen, wo wir dann ungefähr ein bisschen über 3 Millionen
Dollar pro Serie. Genau, pro und das Folge bedeutet sind. Eben auch schon, dass sie eben jetzt dann doch wohl schauen wollen, wie lief jetzt die erste Staffel, hat das uns quasi was gebracht, aber im Grunde auch schon das Geld für eine zweite bereitgestellt haben.
Genau, und also die Produktion soll jetzt im Frühjahr beginnen. Und es war wohl auch so, dass von vornherein gesagt wurde, wir machen zwei. Wir machen 26 Folgen, sprich zwei Staffeln. Da muss man sich oder kann man sich natürlich auch fragen, ob man überhaupt noch diesen klassischen Rahmen von 13 Folgen braucht. Also 13 oder 24 Folgen sind ja so relativer Standard. Also HBO hat eben 10 bis 12 oder auch mal 13, aber das ist so der Standard von der Folgenanzahl pro Staffel. Da kann man sich natürlich auch fragen, ob nicht das auch dadurch vielleicht als nächsten Schritt aufgelöst wird.
Ja, wobei ich mir da auch die Frage stelle, ob das nicht auch dann einfach wieder klar macht, dass die darunter liegende narrative Struktur eigentlich auch immer solche Zahlen dann auch bedingt. Also wenn man eben jetzt dann die mythologischen Strukturen eben von Campbell oder so darauf anlegt, beziehungsweise dann die Erweiterungen, die der Christopher Vogler gemacht hat, dann gibt es halt eben diese 12 Stufen oder 12 Kapitel in einer Geschichte. Und wenn man dann eben noch einen Prolog oder einen Epilog irgendwie dranhängt, dann ist man halt eben dann bei 13. Und das macht eigentlich dann auch schon wieder Sinn, dass es so strukturiert ist. Das Bingen haben wir jetzt eigentlich auch schon abgehakt. Wir haben, ich habe jetzt hier auch noch den Hinweis hier von dir in den Shownotes, dass wir vielleicht nochmal zu der neuen Qualität des Bingens kommen. Also diese Veröffentlichung nicht erst 3 bis 12 Monate später, sondern dass eben das eben auch noch etwas ist, dass diese Vertriebsstrukturen sich verändern. Also es gibt jetzt in dem Sinne findet jetzt kein Sprung mehr oder die Vermarktungskette hat sich halt verändert. Es gibt quasi jetzt ein Produkt, was über einen Portal quasi abgerufen werden kann, wie man es möchte. Aber es ist eben jetzt kein Sprung mehr. Wobei das natürlich auch abzuwarten ist. Ich vermute mal natürlich, dass auch da auch noch Zweit- und Drittverwertungen geplant sind, die dann eben auch ihre Käufer finden wird. Aber es ist halt eben doch eine Veränderung dieser Strukturen.
Ja, würde ich auch. Also normalerweise haben wir ja, also wenn man den amerikanischen Fernsehkalender zugrunde legt, die Season geht von September bis Mai ungefähr, oder die klassische Season ist von September bis Mai und dementsprechend geht es dann wieder September bis Mai weiter. In der Zwischenzeit, also im Sommer, ist dann erstmal relativ wenig serielles Programm, wobei das auch nach und nach jetzt sich verändert hat, vor allen Dingen durch sowas wie also HBO ist da durchaus eingesprungen, beziehungsweise auch AMC, ich glaube die Breaking Bad war komplett im Sommer jeweils. Also dass man schon auch diese freien Plätze, die von Network-Fernsehen nicht besetzt wird, da ist man dann reingegangen und ja auch erfolgreich reingegangen, würde ich sagen. Und dass man eben also klassischerweise gab es dann in den letzten Jahren die DVD-Veröffentlichung kurz bevor die neue Staffel angefangen ist. Da hat man zum einen werbetechnischen Vorteil, aber auch den Vorteil, dass all die Leute, die jetzt neu einsteigen oder möglicherweise wieder einsteigen in eine Serie, die ein paar Folgen verpasst haben oder erst später den Hinweis bekommen haben durch wen auch immer, also Freunde oder Medien, den Hinweis bekommen haben, das lohnt sich, das anzuschauen, dementsprechend aufholen konnten, auch in Form dann dementsprechend vom Bingen, aufholen konnten, bevor die neue Staffel angefangen ist und dann dementsprechend up-to-date waren mit dem, was passiert ist und sich da nicht irgendwie Storylines durcheinander bringen oder kaputt machen dadurch, dass sie eben jetzt zu einem späteren Zeitpunkt einsteigen und nicht wissen, was vorher passiert ist. Und diese Abstände sind eben beim Network Fernsehen meistens sowas von ja Mai bis September, dann kommt das irgendwie Anfang September raus und dann geht's dann weiter. Da haben wir dann dementsprechend einen relativ kurzen Zeitraum, der zu überbrücken ist. Aber bei so Serien wie oder bei Sendern wie HBO oder Showtime sind diese Abstände ja oftmals sehr viel größer. Also 9 Monate, aber auch wenn dann, ich glaube, die zweite oder die letzte Staffel Sopranos, da gab es dann irgendwie eine sehr viel längere Pause noch, die dann dazu führte, dass die DVD-Veröffentlichung dementsprechend weiter verzögert haben. Und dass man da eben jetzt nicht mehr in der Form drauf angewiesen ist, dass sozusagen, naja, ihr habt jetzt letztes Season verpasst, aber hier habt ihr die DVD. So wirkte das immer, fand ich. Also man hätte ja auch gut hingehen können und sagen können, okay, Serie ist zu Ende. Wir haben sozusagen den Fernsehteil, der Fernsehteil ist abgearbeitet. Das, was Network von uns fordert, sprich, die Sachen sind nicht anderweitig verfügbar. Jetzt ist Network damit fertig. Und jetzt können wir die DVD rausbringen, aber es wurden eben immer diese langen Zeiträume eingehalten, da wahrscheinlich auch den Effekt der Werbung, diesen Effekt. Jetzt kommt die neue Season und dann kann man dementsprechend da die DVD vorfropfen.
Ja, und das hat ja eben dann durch das und dann damit, dass wir jetzt auch langsam dann zum Ende kommen, denke ich. Aber das hat doch dann dieses Binging auch eben dazu geführt, dass Leute eben dann nicht mehr die Geduld aufgebracht haben, zum Teil eben so lange zu warten. Oder wir kennen dieses Phänomen hier in Deutschland, dass eben dann hochklassige Serien liefen und dann eben erst Jahre später hier überhaupt erhältlich waren. Das hat sich ja zum Beispiel jetzt schon mal geändert, dass jetzt eben House of Cards eben zumindest bei Bezahlsendern eben jetzt auch hier auch schon eben wieder in diesem gängigen Programmschema von Woche zu Woche, aber immerhin zumindest zu konsumieren sind im quasi faktisch zeitgleich oder nahezu zeitgleich zu eben den Angeboten in Amerika. Und das ist eben auch genau das, was viele Sender wohl auch noch nicht kapiert haben, dass eben diese Verwertungskette jetzt durch eben durch das einfache Hineinstellen dieser Serien ins Internet im Grunde aufgelöst worden ist. Das heißt also, wenn Leute das eben auch nochmal diese Zweitverwertung dann eben dann in anderen Ländern, wie jetzt eben zu hier, da gibt es eben das Beispiel, was du, glaube ich, auch schon erwähnt hast, das war eben 30 Rock, eine Comedy-Serie, die sehr hoch gelobt war, wurde hier bei ZDF Neo ausgestrahlt, eben Jahre später.
Genau, also es waren, glaube ich, 3 oder 4 Jahre nach dem Start in den USA und es gab dann für die erste Folge die sagenhafte Quote von 0%. Es waren insgesamt deutschlandweit, also es war, glaube ich, Sendetermin war Sonntagnacht um 0.30 Uhr, dementsprechend in übersetzter Form, also auf Deutsch übersetzt und eben Jahre nachdem die DVDs schon verfügbar waren, also sogar, ich bin mir nicht ganz sicher, aber sogar in Deutschland verfügbar waren. Also man musste nicht mal den Umweg über, britische Anbieter nehmen oder sonst wie, sondern es hat dazu geführt, dass all die Leute, die es potenzielle Zuschauer gewesen wären, es alles schon gesehen haben. Und es gab dann, glaube ich, 5.000 Zuschauer insgesamt deutschlandweit. das ist natürlich einfach auch schade. Also da wird Potenzial weggeworfen von Serien, die eben dementsprechend auch zum einen Qualität haben, aber zum anderen auch ein Potenzial haben, erfolgreich zu laufen.
Ja, und das ist eben genau das, was eben jetzt die Zeitungsindustrie eben bitter erfährt und vorher eben die Musikindustrie bitter erfahren hat, dass eben die Konkurrenz quasi jetzt nicht mehr dahingehend lauert, dass dann eben irgendwelche anderen oder internetaffinen Konzerne einem quasi so ein bisschen die Butter vom Brot nehmen, sondern dass eben, wenn man kein attraktives Angebot schafft, dass dann eben BitTorrent-Kanäle beziehungsweise File-Sharing Systeme halt eben dann im Internet dahingehend gelöst wird, dass sich die Zuschauer ihren Content eben dann suchen und dann eben aber auch finden können. Und ein ähnliches Ding ist jetzt ja auch mit HBO so ein bisschen der Fall, die sich ja doch noch ein bisschen wehren, was so das angeht mit der Verfügbarkeit im Internet. Und ich glaube, da jetzt auch gerade aufgrund dann eben jetzt auch dem Blick auf Netflix halt realisieren müssen, dass sie jetzt eben nicht mehr hochklassische Alleinstellungsmerkmal von Qualitätsfernsehen sind, sondern dass da eben dann Anbieter aus dem Internet sie jetzt eben in dem Sinne da jetzt auch rechts überholen.
Genau, also HBO ist schon länger im Gespräch, diese HBO Go Geschichte, was im Grunde sowas sich dann ergibt wie Netflix. Das gibt's wohl auch, aber nur für ohnehin schon Abonnenten.
Ja.
Man hat sozusagen das so als zusätzlichen, also das ist dann auch immer eine Frage von Verfügbarkeit von Kabel und so weiter und so fort. Und natürlich ist das auch eine preisliche Frage, dass man dann, ich weiß nicht, was so ein HBO-Abo kostet, aber das wird nicht ganz günstig sein. Und es wird nicht so günstig sein wie Netflix. Und schon gar nicht bezogen auf das Programm oder die Verfügbarkeit, was dann Inhalte angeht. Also Netflix hat ja den Vorteil dadurch, dass sie eben mit sozusagen allen Content-Produzenten zusammenarbeiten wollen, das Programm ziemlich vielfältig ist.
Ja.
Bei HBO ist das dementsprechend nur HBO-Programm. Also in Anführungsstrichen nur, aber das ist nur der HBO-Programm und das kann eben dann nur auf klassischen Wege konsumiert werden. Und wenn man sich anguckt, die Torrent-Charts, da sind die HBO-Serien ja immer ziemlich weit vorne. Und da reagiert oder hat HBO eben nicht in einem Maße reagiert, der für sie, würde ich sagen, vorteilhaft wäre. Nämlich hinzugehen und zu sagen, okay, es sind Leute da, die haben eben nicht entweder die Möglichkeit oder wollen nicht das klassische Fernsehen nutzen, aber wir haben ja ein Angebot mit HBO Go, wo die Leute dementsprechend Teile des unseres Programms so, wie es ihnen eben recht ist. Und da sind wir dann, da schließt sich dann vielleicht auch der Kreis, nämlich, dass ja sich auf der Ebene der Programmierung sich das noch sehr viel stärker individualisiert und man sich sein Programm eben sehr viel stärker selbst macht und auch sehr viel häufiger, und das ist sozusagen die Gegenbewegung dann zu dem Bingen, sehr viel häufiger eben sich aussucht, wann man das gucken möchte. Und das ermöglicht ja Netflix dementsprechend auch. Also niemand sagt ja bei Netflix, ihr müsst das alles am Stück gucken. Ihr könnt das ja gucken auch so wie es euch gefällt. Und das ist, glaube ich, das, worauf Fernsehen ja teilweise auch versucht hat, darauf zu reagieren, mit der Verfügbarmachung von die Folge von gestern Abend ist eben jetzt noch eine Woche im Internet abzurufen, also zumindest alles immer auf die USA bezogen, erstmal, wobei das in Deutschland auch langsam eingerichtet ist, aber dass die Folge von gestern Abend dementsprechend verfügbar ist für die nächste Woche, dass ich die mir noch anschauen kann. Was natürlich dann auch für den Sender den Vorteil hat, wenn das eine Serie ist, die stark serialisiert ist, also nicht das Monster der Woche, sondern ich muss wissen, was letzte Woche passiert ist, damit ich diese Woche ordentlich gucken kann, befördert.
Ja.
Also das ist dann auch zum Vorteil des Senders.
Ja, aber dieses, genau, und ich glaube, vielleicht abschließend könnte man jetzt eben einfach sagen, dass dieses jetzt noch immer auch hier angewandte die hier angewandte Vorgehensweise des Begrenzens von Content und Inhalten aus dem Blick sieht, dass eben dieser Content eh verfügbar ist und dass man an den eh herankommt. Also als kleines Beispiel eben gab es eben hier für die Mac-Plattform eine hervorragende App, die es eben ermöglicht hat, die in der Mediathek angebotenen Serien und Dokumentationen und Inhalte, die eben noch verfügbar waren für eine gewisse Zeit, eben sehr einfach herunterzuladen, um sie dann eben für den eigenen On-Demand, für das eigene On-Demand-Gusto sozusagen verfügbar zu machen. Das wurde jetzt mit Jahresbeginn eingestellt, liegt vielleicht auch jetzt an dem Wechsel der Rundfunkgebühren der Öffentlich-Rechtlichen. Aber wie es anders laufen kann, sieht man zum Beispiel eben bei der BBC, die eben ihren Backkatalog einfach verfügbar macht und dass man eben für ein kleines Salär eben dort eben auch in einem gigantischen Maße oder so, dass man auch einfach dann fast sagen kann, dass einem fast alles, was man möchte, eben zur Verfügung steht, eben über einen BBC iPlayer eben zur Verfügung steht im Internet. Und das wäre zum Beispiel eine Vorgehensweise, die eben vielleicht eben jetzt hierzulande auch noch erst einmal die Sendeanstalten kapieren müssen, dass eben sich selten machen jetzt nicht mehr so funktioniert, da eben Konkurrenz eben sofort aus dem Internet droht, wo dann eben Sachen sofort verfügbar sind und immer während.
Genau, und selten machen hat natürlich auch noch den Nachteil, würde ich sagen, dass man vergessen wird.
Ja.
Also es ist genug, also in Zeiten von zwei Fernsehsendern oder drei Fernsehsendern ist eben nur eingeschränktes Unterhaltungs- oder auch Erbauungsprogramm vorhanden. Was ja. Beispielsweise jetzt im Fernsehen. Er konnte ja immer schon hingehen und was weiß ich, das Grammophon anschmeißen, wenn einem das Programm nicht gefallen hat, oder hingehen und ein gutes Buch zur Hand nehmen.
Mhm.
Aber mit den immer mehr werdenden, und da das Stichwort YouTube hattest du vorhin schon genannt, dass sich da viele viele Jugendliche oder mit dem Internet stärker aufgewachsene eben auch hingehen und sich via YouTube ihr Fernsehen machen und ihr eigenes Programm verstärkt darüber beziehen. Es sind genug Inhalte vorhanden, um Unterhaltung und Erbauung zu bieten. Die Idee muss, glaube ich, sein von Leuten, die was anbieten, dass so das verfügbar machen eine gute Sache ist und die dazu führt, dass man eben gesehen wird. Und sobald ich hingehe und Dinge einschränke und mich nicht verfügbar mache, dann passiert nicht nur, dass Leute hingehen und sich das auf anderem Wege beschaffen, sondern dass Leute hingehen und sich das gar nicht und das gar nicht konsumieren.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das sehr viel größere Problem, weil gerade sowas wie Programm funktioniert auch immer im Zusammenhang mit Kontinuität.
Ja.
Wenn es keine Kontinuität gibt, dann wird dieser Platz, den möglicherweise eine Serie oder eine Sendung eingenommen hat, von etwas anderem eingenommen und verdrängt.
Ja.
Und das ist das, was glaube ich, als Gefahr für sowas wie Fernsehen oder für das klassische Fernsehen gar noch nicht erkannt wurde. Und man sich da mit, was weiß ich, rechtlichen Mitteln oder sonst irgendwelchen absurden Dingen erwehren will. Aber das ist, glaube ich, das, was noch zu verstehen ist. Nämlich, dass im Grunde verfügbar sein was Gutes ist und dazu führt, dass auch mein weiteres Programm befördert wird.
Okay.
Und das würde ich sagen, ist vielleicht als Quintessenz für die sozusagen wirtschaftliche Seite relativ relevant.
Aber dann würde ich sagen, war das jetzt auch ein gutes Schlusswort, würde ich sagen.
Das können wir mal nehmen, ja.
Dann bedanke ich mich recht herzlich, Tim Kraus, für dein Kommen und
bitte, bitte.
Ja, das war die Medientheke Ausgabe Nummer 3. Im nächsten Monat geht's weiter. Wir werden auf unserer Facebook-Seite und im Internet posten, was dann kommen wird. Ich habe das Programm jetzt gerade nicht vorliegen, aber ich freue mich auf jeden Fall im nächsten Monat auch auf einen neuen Gast. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Medien.
Medien, ne?
Medien.
Medien, ne?
Medien.
Medien, ne?
Medien.
Medientheke.